Lernen Sie Bibelverse auswendig an der Schule?
Ja.
Wird Ihnen vorgeschrieben, was Sie zu lernen haben?
Ja.
Haben Sie schon 2. Timotheus 1, Vers 7 gehabt? 2. Timotheus 1, Vers 7? Ich verstehe das auch. Ich könnte heute auch nicht mehr die Prüfung bestehen. 2. Timotheus 1, Vers 7, Sie kennen den wahrscheinlich, oder einige von Ihnen. Wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit. Das Wort ist schwer zu übersetzen. Wir haben empfangen den Geist der Kraft, sagt Paulus. Hat man den Geist, dann hat man die Kraft, weil der Geist die Kraft ist. Er ist Gott und Gott ist unsere Kraft. Gott ist unsere Stärke, war im Alten Testament schon die Botschaft. Kommt Gott und wohnt im Menschen, dann ist der Mensch stark. Ist Gott nicht im Menschen, dann ist er schwach. Er kann nicht den Willen Gottes tun. Rettung heißt, Kraft zu haben. Rettung heißt, fähig zu sein, den Willen Gottes zu tun. Die Sünde macht es schwach, der Geist macht stark. Er ist das Heil, die Rettung. In diesem Zeichen heißt man auch ein Geistlicher. Ein Geistlicher ist jemand, der ausgerüstet ist, mit geistlicher Macht oder Kraft, für Gott da zu sein. 1. Korinther 2. Sie dürfen aufschlagen, ich will die Verse 9 bis 16 mit Ihnen lesen. 1. Korinther 2, 9 bis 16. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen in den Sinn kam, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, das hat Gott uns geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles. Deshalb können wir beginnen zu wissen, was wir empfangen haben. Der Geist erforscht alles, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, außer nur der Geist Gottes. Aber wir haben nicht den Geist der Welt bekommen, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Jetzt wissen Sie, warum Sie den Heiligen Geist haben. Damit Sie wissen können, was Ihnen von Gott gegeben wurde, im Wort Gottes. Und davon reden wir auch. Nicht mit Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern mit solchen, die vom Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches auf geistliche Weise beurteilen. Der seelische Mensch nimmt aber nicht an, vernimmt nicht, was vom Geiste Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Aber der Geistliche, das ist der Christ, der den Geist bekommen hat, erforscht alles, aber er selbst, jedoch er selbst wird von niemandem erforscht. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre, aber wir haben den Sinn des Christus. Durch diesen Geist sind wir jetzt imstande, Gott zu kennen und was er uns gegeben hat. Andere Stellen zeigen uns, dass man dann auch dienstfähig geworden ist, wie 1. Korinther 14 und so weiter. Der Geist macht fähig und das ist Rettung. Unfähigkeit ist die Folge der Sünde. Wenn Gott von dieser Sünde rettet, macht er uns aufs Neue fähig, ihn zu kennen und ihm zu dienen. Also, was heißt es, den Heiligen Geist bekommen zu haben, mit ihm getauft worden zu sein und so weiter? Begriffe oder Bezeichnungen konnten auswechselnd gebraucht werden. Noch einmal, Taufen im Heiligen Geist, Kommen auf des Heiligen Geistes, der Geist wird gegeben und er wird ausgegossen und wir werden mit ihm versiegelt. Das ist alles dasselbe. Und wenn diese Bezeichnungen, wenn die stattfinden, dann wird man gerettet. Was heißt es, gerettet zu werden? Es heißt, gerechtfertigt zu werden. Es heißt, geheiligt zu werden. Es heißt, neues Leben zu bekommen, unter die Herrschaft Gottes zu kommen, die Sohnestellung, die Befreiung vom Gesetz zu bekommen, eine neue Verbindung mit Gott zu haben. Man ist existenziell, lebensmäßig mit ihm verknüpft und man ist ausgerüstet mit Kraft, für ihn da zu sein. Das ist alles eins. Nichts kann abgetrennt werden. Nicht Geist empfangen und später ausgerüstet werden mit Kraft. Ja. Alles eine Erfahrung. Sie merken also, es ist eine Fülle in diesem, wenn wir zu Christus kommen und Christus uns erfasst. Taufe im Geist, Geist wird gegeben, er wird ausgegossen, weiter, wir werden gerechtfertigt, geheiligt, frei vom Gesetz. Alles in diesem einen Moment. Es hört aber noch nicht auf. Römisch 2, das war die Heilsbedeutung. Das Kommen des Geistes hat aber auch juristische Bedeutung. Juristische Bedeutung. Der Geist ist ja ein Anwalt. Luther übersetzt Tröster. Das griechische Wort ist Parakletos. Parakletos. Und bedeutet Fürsprecher. Jemand, der für einen spricht, wie ein Anwalt, wie ein Beistand. Gott gibt uns jemanden, der für uns spricht. Der für uns da ist. Der für uns einsteht. Den Geist zu haben, heißt geschützt zu sein. Jemand setzt sich für mich ein. Zwei Stellen, Johannes 16, Vers 8, Johannes 16, Vers 8, wenn derjenige kommt, der Geist kommt, wird er die Welt überführen. Der Geist verteidigt die Jünger, wenn sie Zeugnis ablegen. Im Gewissen des Hörers, heute Morgen in der Andacht hatten wir ja diese Zeichnung, zuerst sind wir Hörer und dann nehmen wir an und dann werden wir Redner oder Verkündigende für andere. Wenn wir jetzt in der Mitte stehen und für andere verkündigen, dann sind wir oft nicht glaubhaft. Wir mögen glaubwürdig sein, aber man glaubt uns nicht. Wir stehen da alleine. Dann setzt sich jemand für uns ein, im Gewissen des Hörers. Der Geist verteidigt uns gleichsam, ist unser Anwalt und spricht für uns im Gewissen des anderen. Nicht immer hört man darauf, aber es sind viele, die es tun und kommen dann zum Glauben. So haben wir einen juristischen Beistand im Gewissen des anderen, im Heiligen Geist. Matthäus 10 spricht ebenfalls davon. Matthäus 10, Verse 19 und 20. Wenn sie euch aber überliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern der Geist eures Vaters ist es, der durch euch redet. Wir haben also bei den Behörden einen eingebauten Anwalt, der für uns eintritt, Fürsprache einlegt. Das ist ein Gut, unschätzbar ist. Das war Römisch 3, Römisch 2? Entschuldigung, nicht Römisch, Arabisch. Noch einmal, was bedeutet, ja? Ich blätter mal zurück. Welche Bedeutung hat das Kommen des verheißenen Geistes? Arabisch 3. Wir kommen jetzt zur vierten Frage in Bezug auf die Verheißung des Geistes. Auf diese Frage haben Sie schon gewartet, das habe ich gemerkt. Wann erfüllt sich die Verheißung des Geistes? Wann erfüllt sich die Verheißung des Geistes? Diese Frage will ich von zwei Perspektiven her beantworten. Dazu kann ich vielleicht wieder etwas zeichnen. Die Heilsgeschichte der Linie wieder. Die Verwendung. Wir leben hier zwischen, ja. Die Heilsgeschichte beginnt im Alten Testament und geht durch die weltliche Geschichte hindurch. Das Kreuz steht in der Mitte gleichsam. Wir wollen zuerst die Frage, wann kommt der Geist, im Rahmen der ganzen Heilsgeschichte besprechen, kurz, und dann im Rahmen unserer persönlichen Geschichte. Hier irgendwo sind wir. Meine Heilsgeschichte, ja. Ich werde geboren, ich bekehre mich, ich sterbe, beziehungsweise wenn dies mit diesem zusammenfällt, dann kommt Jesus und das ist das Ende meines Lebens in dieser Welt, dann fängt ein neuer Abschnitt an. Aber, und das ist die zweite Antwort wieder, wann kommt der Geist im Leben eines einzelnen Menschen? Also, der erste Rahmen. Klein a, der Zeitpunkt im Rahmen der allgemeinen Heilsgeschichte. Jetzt die Antwort, Römisch 1, Doppelpunkt. Der Zeitpunkt, an dem der verheißene Geist im Rahmen der allgemeinen Heilsgeschichte kommt, ist der Pfingsttag. Der Pfingsttag. Apostelgeschichte 1, Verse 4 und 5, hat mir schon gelesen. Nach nicht wenigen Tagen, und jetzt wissen Sie, wie viele Tage das waren. 10 Tage nach Himmelfahrt kommt Pfingsten. Und an dem Tag, sagt Jesus, erfüllt sich die Verheißung. Das Stichwort ist Verheißung. Der Geist war schon vorher in der Welt, er ist ewig, aber an diesem Tag kommt er im heilsgeschichtlichen Sinne und erfüllt die Verheißung, dass er kommen sollte. Kapitel 2, Vers 16. Da ist er schon gekommen und Petrus sagt, dies ist das, was Joel sagte. Dies ist das. Der Geist ist die Erfüllung der Verheißung von Joel. Und Vers 33 in Kapitel 2, da gibt Petrus die Antwort, was ihr seht und hört, hat Jesus ausgegossen. Das heißt, dies ist die Verheißung, sie hat sich erfüllt in einem Ausgießen des Geistes. Also, Jesus sagt es und Petrus sagt es zweimal, Das Ereignis in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, 1 bis 4, dieses Ereignis vom Kommen des Geistes, ist der Zeitpunkt, an dem die Verheißung vom Geist sich erfüllt. Sie erfüllt sich am Pfingsttage. Zweite Antwort, Römisch 2, Doppelpunkt. Der verheißene Geist kommt auch nach diesem ersten Ausgießen am Pfingsttage. Auch nach diesem ersten Ausgießen am Pfingsttage kommt der verheißene Geist. Die Verheißung erfüllt sich weiter. Wo? Groß A, Doppelpunkt. In Jerusalem am selben Tage. Als 3000 Menschen sich bekehrten, da kam der Geist zu ihnen. Und das war Erfüllung der Verheißung nach Petrus in Apostelgeschichte 2, den Versen 38 und 39. Apostelgeschichte 2, 38 und 39. Groß B, Doppelpunkt. In Samaria, in der Stadt Samaria. Apostelgeschichte 8. Auch dort kommt der Geist, der verheißene Geist. Verse 14 bis 17. Er wird ausgegossen, er kommt über die Menschen. Groß C, Doppelpunkt. Er kommt in Caesarea, wie in Jerusalem. Apostelgeschichte 10, 44 und 45. Der verheißene Geist kommt auch in Caesarea, wie in Jerusalem. Groß D, Doppelpunkt. Er kommt in Ephesus. Kapitel 19, 1 bis 7 in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Groß E, Doppelpunkt. Er kommt in Israel, wenn Jesus wiederkommt. Zacharia 12, Verse 9 und 10. Das sind nur Beispiele. Aber es zeigt, dass der Geist auch nach dem ersten Ausgießen im verheißenen Sinne ausgegossen wird. Römisch 3, Doppelpunkt. Der verheißene Geist kommt nicht vor Pfingsten. Jetzt kommt die Verneinung. Man muss sich abgrenzen. Der verheißene Geist kommt nicht vor Pfingsten. Und jetzt gehen wir zurück zu Johannes 7. Die Stelle hatten wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Aber am letzten Tage, dem Großen des Festes, stand Jesus, rief und sagte: Wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ein sehr hilfreicher Text, noch einmal Vers 37. Jesus ruft, wenn jemand Durst hat, komme er zu mir und trinke. Wenn so jemand, der Durst hatte, am selben Tage zu Jesus gekommen wäre, hätte er nicht zu trinken bekommen. Das sagt Johannes. Jesus ruft auf, zu ihm zu kommen, wenn man Durst hat, aber das Trinken wird noch nicht geschehen. Johannes sagt, das sagte er vom Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Das heißt, zu dieser Zeit glaubten welche an Jesus, und wer kommt, der glaubt auch. Vers 37, wenn man kommt, das ist ein Glauben. Denn Jesus sagt in Vers 38, wer an mich glaubt. Zu kommen heißt zu glauben heißt zu kommen. Aber man kann an Jesus, man glaubt an Jesus, aber man hat noch nicht den Geist. Das sagt er aber von dem Geiste, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Die Glaubenden haben noch nicht den Geist. Sie sollen ihn noch empfangen. Warum haben sie ihn nicht? Weil der Heilige Geist noch nicht da war. Übrigens, diese Formulierung, denn der Heilige Geist war noch nicht da, ist dieselbe Formulierung, die wir in Apostelgeschichte 19 haben. Wir doch wussten nicht, dass der Heilige Geist da sei. Ja? Deshalb muss man konsequent übersetzen. Dieselbe Formulierung. Er existiert, ja? Den Heiligen Geist hat es gegeben, aber er war noch nicht da in dem verheißenen Sinne. Warum war er nicht da im verheißenen Sinne? Weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wer also vor der Verherrlichung von Jesus an Jesus glaubt, bekommt nicht den Heiligen Geist. Man bekommt ihn erst nach der Verherrlichung von Jesus Christus. Was wird dann geschehen, wenn man ihn bekommt? Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das heißt, wie die Schrift es verheißen hat, und zwar in Jesaja 58, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dieser Ausdruck, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wird allgemein missverstanden. Ist es doch nicht so? Man sagt, hier ist der Christ, und er kommt zu Jesus. Jesus stillt seinen Durst, gibt ihm den Geist, und dann fließen aus seinem Innern Ströme lebendigen Wasser. Stimmt das? Haben Sie nicht so gehört? Haben Sie noch nie eine Auslegung von Johannes 7 gehört? Haben Sie schon eine Auslegung davon? Oder nicht? Wer von Ihnen hat noch nicht eine Auslegung von Johannes 7 gehört? Aha. Wie bitte? Ich verstehe nicht.
Ich habe nichts gesagt.
Ach so. Nun, dann kann ich Ihnen jetzt mitteilen. Normalerweise meint man, dass aus dem Innern des Christen Ströme hinausfließen zu anderen. Und solche Lieder haben sie dann auch. Was aus mir fließen, ja, und so weiter und so weiter. Jetzt wollen wir die Schrift lesen, wo das steht. Jesaja 58. Es gibt keine andere Stelle, die das sagt. Der Ausleger sucht auch schwer nach einer Schrift, aber dies ist die einzige Stelle, die gebraucht werden kann. Es sei denn, man den Text anders übersetzt, aber auf diese Problematik will ich nicht eingehen. Jesaja 58, Vers 10 vielleicht. Wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die Verschmachteten und die verschmachtende Seele sättigst, alsdann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Jahwe wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Das ist die Stelle. Und Jesus sagt, das erfüllt sich, wenn man zu ihm kommt. Aber was erfüllt sich da? Der, der jetzt diese Erneuerung erfährt, von der Jesaja spricht, ist wie ein bewässerter Garten. Der Garten wird bewässert. Von wo wird er bewässert? Nach Jesaja 58, Vers 11. Wie? Nach Jesaja 58, Vers 11.
Der Herr.
Du wirst sein wie bei einem bewässerten Garten und? Von der Wasserquelle. Und die Wasserquelle ist im Garten. Du wirst sein wie eine Wasserquelle. Du wirst sein wie ein Garten und wie eine Wasserquelle. Der Christ, oder der, in diesem Fall der gläubige Jude, der erneuert wird, ist der Garten und ist auch die Quelle. Das heißt, die Quelle ist im Garten. Und die Quelle bewässert den Garten. Jesus sagt, kommt zu mir und trinkt. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagte, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers hinfließen, ausfließen. Wohin?
In den Garten
hinein. Aus dem Innern in das Innere, weil Jesus im Innern ist. Jesus kommt ins Leben und ist die Quelle. Parallelstelle zu Johannes 4. Wer von diesem Wasser trinkt, aus dem Brunnen, ja, der wird wieder dürsten. Der muss wiederkommen holen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird einen Quell, einen Brunnen in sich haben. Und dieses Wasser wird fließen bis ins ewige Leben. Also, Entschuldigung, Sie waren erst vor.
Ja, also ich denke mal anders, aber doch auch anders, weil hier steht wie ein bewässerter Garten, und da steht ja jetzt nicht oder wie ein Wasserquell, sondern und. Also das schließt sich ja nicht aus. Es kann ja sein, dass er einmal für sich selbst genug Wasser hat und zum anderen aber überfließt, also auch für andere Wasser haben kann. Weil das ja Jesus auch so sagt. Also ich denke, dass man das nicht unbedingt jetzt dadurch ausschließen muss mit der Stelle. Weil das eine schließt das andere ja nicht aus. Wenn das Wasser überfließt, kann es auch noch für andere da sein.
Johannes sagt, dieses sagte er vom Geist. Was sagte er vom Geist? Ganz sicher. Das sagt er vom Geist. Das Wasser ist also der Geist. Der Geist ist es, der den Strom, der Strom ist. Das ist gesagt. Ihr müsst etwas vorsichtig sein. Wenn Sie das anders interpretieren wollen, dann sieht das so aus und so wird das auch heute oft verstanden. Und deshalb reicht man auf die Hand in gläubigen Kreisen, damit der Strom fließt. Ja. Man verteilt den Geist, der Geist. Ja. Und so reicht man den Geist weiter. Ja. Und der Christ wird wie eine elektrische Leitung betrachtet, durch den der Geist fließt. Wir haben auch solche Lieder, fließe durch mich und so weiter, ja. Das ist eigentlich nicht richtig. Denn die Quelle des Geistes ist nicht der Christ, sondern Jesus. Der Geist kommt von ihm, nicht vom Christen. Der Christ wird durch den Geist zum Segen. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Die Frage, wir müssen vorsichtig sein mit dieser Formulierung. Kann man das auch so sehen? Ja? Wir dürfen uns nicht einfach so Gedanken machen, verstehen Sie? Die Frage ist, was sagt der Text eigentlich? Ja?
Aber es ist doch hier in Jesaja, ist doch das Bild für den bewässerten Garten und die Wasserquelle ist doch eigentlich das Bild für die Stärke, also für die Stärkung. Und der Geist bewirkt ja Kraft. Wie gesagt, wenn man den Zusammenhang sieht, also jetzt nicht der Geist an sich, sondern die Kraft, die der Geist wirkt.
Aber es ist der Garten, der den Segen empfängt. Nicht die Wüste außerhalb. Deshalb müssen wir beim Garten bleiben. Der Christ ist der Garten und das Wasser fließt zum Christen. Nicht vom Garten zu anderen. So war es bei Eden, ja. Aber man würde dem Text Gewalt antun, wenn man sagen wollte, das kann man auch so sehen. Ja. Die Frage ist nicht, was kann man sehen, sondern was sagt der Text eigentlich?
Das würde ja demnach bedeuten, dass die eigentlich ausgedacht wird, dass das eine Sache ist, die nur auf uns ganz persönlich allein beschränkt ist. Diese Auswirkung mit den Wasserströmen. Dass es also nicht etwas ist, was jetzt von mir ausgeht zu jemand anders hin, sondern dass es erstmal nur dazu dient, mich persönlich, sag ich mal, aufzubauen oder aufzufrischen.
Ich werde zum Segen für andere, aber ich bin nicht das Leben. Es fließt kein Leben aus mir. Ich bin nur ein Herold des Lebens. Ein Verkündiger, wie heute Morgen. Ja. Ich künde an. Aber was sage ich? Ich zitiere Wort Gottes, das aber nicht von mir kam, sondern von Gott. Das Leben ist im Wort. Ja? Ich sage das Wort weiter, aber nicht teile ich Leben mit, sondern ich spreche von dem Leben, das von einem anderen kommt. Aber dieses Leben habe ich in mir und es ist mein Leben. Ja? Das ist also ein Unterschied, was der Geist für mich bedeutet und wie ich von diesem Geist und durch diesen Geist für andere zeuge. Ja? Dieser Unterschied wird verwischt, wenn man sagt, die Quelle kommt von mir heraus, ja? Als ob ich Quelle des Lebens wäre. Das ist ein bisschen gefährlich.
Ja, ein bisschen, ist ein bisschen.
Ja, ich habe das noch nicht ganz verstanden, weil wenn was bekommt dann jetzt der Gläubige? Ich meine, der hat doch jetzt was. Was ist denn das Wasser jetzt? Ich meine, wenn es nicht der Geist ist, weil er den ist ja noch nicht bekommen. Also er bekommt ja nicht den Geist, weil er ja noch nicht da ist.
Zu Jesu Zeit.
Ja. Ja, aber was bekommt er dann?
Nichts.
Ja, aber er wird doch...
wann der Geist kommt. Nein, das kommt erst, wann der Geist kommt, sagt Johannes. Erst später. Aber Ihre Frage ist nicht ganz verkehrt. Wovon, das ist eine existenzielle Frage für diese Leute, wovon leben die denn?
Ja, genau.
Das ist die Frage. Da müssen wir jetzt Johannes 6. Meine Worte sind Leben, sie sind Geist. Der alttestamentliche Christ bis zu Pfingsten, diese Leute hier, die sind auf einer niedrigeren Heilserfahrungsstufe als wir. Wir stehen auf einer höheren Ebene. Wir sind schon im Himmel, sagt Paulus. Der Himmel ist in uns. Diese Leute sind im Rahmen des Gesetzes. Und sie leben innerhalb des Gesetzeszauns. Das Gesetz schützt sie vor Ausartungen der Sünde, die in ihnen ist, die immer wieder zum Abfall von Gott führen will. Das Gesetz ist ein Zaun, das sie behütet. Aber sie leben von dem, das Gott hineinspricht. Und geben sie Acht auf dieses Wort, Psalm 119, das ist ein typisches Beispiel. Ja? Von diesem Wort leben sie
und sie schmecken dieses Wort. In diesem Wort ist Leben. Ja? Aber es ist immer wie wir. Wir müssen immer wieder essen. Ja? Das hält nie an. Und sie haben nicht das ewige Leben bleibend in ihnen. Solange sie beim Wort bleiben, bei Jesus zu Jesu Zeiten, bei seinem Wort bleiben, so lange werden sie getragen. Aber sie werden nie wiedergeboren. Sie haben nie wirklich die Schuld weggenommen, weil bei Golgatha noch nie da gewesen ist. Die Schuld ist noch nicht getragen. Ja. Deshalb kann das Gewissen noch nicht gereinigt sein. Das ist nur ein Hebräerbrief. Der Hebräerbrief macht das heute. Aber wenn Pfingsten kommt, dann kommt etwas Neues in die Menschen hinein, die mit Gott rechnen. Jetzt werden sie gehoben auf eine neue geistliche Ebene und sie haben ständig Gott in sich. Und dieser Zaun, das Gesetz, ist jetzt im Christen und bewahrt den Christen innerlich. Das ist der Heilige Geist, der Geber des Gesetzes, ist jetzt im Christen. Er hat das Leben. Ja? Er ist jetzt auf einer ganz neuen Ebene gestellt. Das wissen wir nicht genug zu schätzen, dass wir diesen großen Vorteil haben über alttestamentliche Christen. Die sehnten sich noch nach diesem Heil, aber sie hatten es nicht. Jakob sagte, ich warte auf den Heil.
Müsste man von daher nicht einfach auch, sag ich mal, das Alte Testament anders
schreiben?
Also müsste man von daher eigentlich, sag ich mal, das Alte Testament auch anders beurteilen, dass man einfach, sag ich mal, von der Auslegung hier oder so, weil er immer das im Hinterkopf hat, dass man einfach vom Neuen Testament her, oder wir also Leute sind, die im Neuen Testament leben und da viele Dinge auch nicht mehr dementsprechend anzuwenden sind auch für heutige Zeit?
Ja, Sie haben recht. Besonders in den Anleitungen für die stille Zeit werden die Grenzen zwischen Altem und Neuen Testament schnell verwischt, weil man vom Neuen Testament her zum Alten Testament in der stillen Zeit kommt. Und jetzt wird ein Psalmtext, ein Samueltext oder ein Königetext, ein Erstmosetext, wird so betrachtet, als würde er jetzt in meine Situation hineinsprechen. Dann sagt man immer, was sagt mir der Text? Ja. Und dann verwischt man den ganzen historischen Zusammenhang. Ja. Man lernt, man hört auf, heilsgeschichtlich zu denken. Man sollte zunächst einmal wissen, dieser Text wurde nicht mir geschrieben, er wurde an jemand anderen geschrieben. Das aber benötigt oder führt zu einer anderen Frage. Ich werde anfangen zu fragen, werde anfangen müssen zu fragen, aufgrund wovon hole ich mir jetzt etwas aus diesem Text? Aufgrund wovon gilt Jesaja 41, 10 für mich? Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ja. Da muss ich zum Neuen Testament gehen und sagen, ja, in Christus habe ich Zugang zu den Verheißungen Gottes an Israel. Aber dann habe ich Grund unter den Füßen. Und nicht nur mystisch, ja, jetzt, ich habe das, was sagt mir der Text, ja? Ich habe keinen Grund, keine Berechtigung, das für mich in Anspruch zu nehmen. Aber wenn ich merke, das heißt geschichtlich, dann fange ich an, Grund unter die Füße zu kommen, ich frage mich, und dann merke ich, ah, das ist mir mal sehr wichtig oder klar geworden, als eine Frau in Bayern, wo ich manchmal hinkam, fragte, wie ist das, darf ich, sie ging etwa so, darf ich Jesaja 41, Vers 10 oder den Text in diesem Teil für mich in Anspruch nehmen? Ich sagte, ja, das dürfen Sie. Auch der nächste Vers ist der auch für mich? Was ist der nächste Vers? Er sprach von Gericht. Und dann merkte ich, aha, ich war doch etwas selektiv. Ich habe mir einige Brocken rausgeholt, die nimmt man sehr schnell, die positiven Stellen, ja, die Segnungen, ja, die Gerichte, die kann Israel behalten. Ja. Ja, aufgrund wovon ziehe ich einen Strich zwischen diesen zwei Versen? Da musste ich anfangen zu denken, zu forschen. Sie haben noch was zu sagen.
Also, für mich ist auch die Frage, wie man dann mit dem Alten Testament auch umgeht. Mhm. Zum Beispiel gibt es ja diese leichtfertige Antwort von sogenannten bibeltreuen Christen, die dann sagen, das ist alles für uns heute so, müssen wir so nehmen, wie es da steht, und für uns heute in unsere Zeit übertragen. Ja. Und aus diesem Blickwinkel bekommen ja einige Dinge im Alten Testament eine ganz andere Perspektive für die heutige Zeit.
Aber an einer Bibelschule wie dieser müsste es doch irgendwo ganz substanzielle Hilfen geben, die Ihnen an die Hand gegeben werden, wie man mit dem Alten Testament umgeht. Wie lange sind Sie schon? 3 Jahre hier?
Ein Jahr.
Ein Jahr erst, Entschuldigung.
Ich habe noch eine Frage. Sie fiel mir ein, wer seinen Bruder hasst, der hat nicht das ewige Leben bei ihm bleibend.
Ja.
Im Neuen Testament.
Ja.
Weil es ja hieß, im Alten Testament ist der Heilige Geist nicht bleibend. Aber im Neuen Testament, wenn das schon ein richtiger Bruder war, also ein Bekehrter, und dann kommt.
Das Wort bedeutet wohnen. Das heißt, wer den Bruder hasst, das ist ein Zeichen davon, dass das ewige Leben nicht in ihm vorhanden ist. Ja. So einer kann nicht als Christ für uns gelten. Wobei Gott natürlich letztens weiß, beides, ob er wirklich hasst. Ich denke, er hasst ja. Er weiß, ob er wirklich hasst, und er weiß, ob er wirklich ewiges Leben hat oder nicht. Meine Beurteilung bleibt immer relativ. Und das ist eine Aussage über seinen eigenen Zustand. Und der, ich sollte wissen, ob ich hasse oder nicht. Und der Text sollte mich ins Licht stellen. Jeder für sich sollte diese Frage dann beantworten. Aber das ist eine schwierige Frage, wie man mit dem Alten Testament umgeht. Und eine Frage, mit der die Gemeinde immer wieder oder immer gerungen hat durch die Jahrtausende seit dem Neuen Testament. Wie gehen wir mit dem Alten Testament um? Und schon im Neuen Testament kommen hier diese Frage auf, wie gehen wir mit dem Gesetz um? Man wird also grundsätzlich, glaube ich, so vorgehen, das Bild von der Nuss scheint mir ein hilfreiches Bild zu sein. Das Alte Testament ist wie eine Nuss mit einer Schale. Die Schale lasse ich zurück, den Kern, nämlich der wird übernommen. Ich muss also vom Neuen Testament immer wieder fragen, was im Alten Testament war zeitbedingt, beziehungsweise war nur für die Zeit da. Zum Beispiel die Regelungen in Israel, das Land muss man zurückgeben nach 7 Jahren und so weiter. Man merkt, die Juden können das selbst nicht einhalten, die im Alten Testament leben wollen. Ja. Die machen da selbst Ausnahmen. Aber ein Beispiel aus 1. Korinther 9. Paulus sagt, im Alten Testament, wenn Sie übrigens eine Hilfe an dieser Stelle haben wollen, lesen Sie mal all die Stellen, wo Paulus bzw. der Hebräerschreiber Altes Testament zitiert. Dann können Sie da eine Hilfe bekommen. Ein Beispiel. Paulus sagt, der Reich Gottes Arbeiter darf damit rechnen, dass Gott ihn versorgt. Ja. Warum darf er das tun? Und warum sollten Christen ihre Reich Gottes Arbeiter unterstützen? Weil im Gesetz etwas steht. Und jetzt zitiert er aus dem Gesetz Moses. Der Ochse, der drischt, dem soll das Maul nicht verkauft werden. Ja, das ist Gesetz aus dem Alten Testament. Dann die Schale lässt Paulus zurück. Was holt er hervor? Den Kern. Was ist der Kern? Er fragt, hat Gott Interesse an Ochsen? Natürlich hat er Interesse an Ochsen. Aber die Antwort ist hier nein. Mit anderen Worten, hat Gott nur an Ochsen Interesse? Mit anderen Worten, sind Ochsen der Gegenstand von Gottes Liebe und so weiter? Er hat schon Interesse an Tieren. Aber Menschen sind doch wichtiger als Tiere. Und wenn das schon für Ochsen so ist, dass Gott sie versorgt, wenn sie dreschen, dann wird er doch ganz bestimmt für einen Menschen sorgen, wenn er drischt, in die Ernte geht. Ja? Das heißt, er sieht in diesem Text eine Beschreibung Gottes. Das Leben Israel ändert sich mit Ochsen und Dreschen und so weiter. Gott aber ändert sich nie. Der bleibt konstant. Da ist die Nuss. Und der ist immer so und wird auch heute so sein. Die Situation kann sich ändern. Das Dreschen aber kann anders aussehen. Aber im Dreschen, wer dort arbeitet, den wird Gott versorgen. So, jetzt gehen wir zum Essen.